Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Einen Tag vor Heiligabend melden wir uns hier mit dem Sportplatz auf meinsportpodcast.de, mal außer der Reihe, nämlich am Sonntag, aber das hat seine Gründe, denn kurz vor Weihnachten gibt es Stühlerücken bei Bayer Leverkusen. Frohe Weihnachten, da sind die Papiere, so hieß es dann heute Morgen für Heiko Herrlich. Den haben auch zwei Siege in Folge nicht retten können. Sein Job bei Bayer Leverkusen ist er jetzt los. Einen Tag nach dem letzten Hinrundenspiel und diesem 3:1 gegen Hertha trennte sich Bayer also vom Trainer. Die Bilanz von Herrlich insgesamt zu schlecht. 7 Siege stehen auf der Habenseite, aber auf der anderen Seite auch 3 Remis und vor allem 7 Niederlagen. Und die Tordifferenz ist mit 26:29 auch noch negativ und Platz 9 deutlich hinter den Erwartungen der Werkself. Herrlichs Nachfolger wird nun Peter Bosch. Über all diese Dinge sprechen wir jetzt mit unserem Bayer Leverkusen-Experten hier auf meinsportpodcast.de, dem Moderator vom Bulli-Special und von Werkskantine am Wasserturm, Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Hallo Malte.
Ja, die Trennung von Heiko Herrlich dann heute Morgen, wirklich überraschend kommt sie nicht nach allem, was in den letzten Wochen passiert ist, allerdings nach 2 Siegen in Folge dann irgendwie doch.
Ja, das ist dann das Argument der Leute, die sich Spiele von Bayer Leverkusen wahrscheinlich nicht komplett angucken. Also, wenn ich das so frech formulieren darf. Es ist ja ein schleichender Prozess gewesen, der sich schon Ende der letzten Saison angekündigt hat, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. Und die Entlassung von Heiko Herrlich jetzt ist aufgrund der Vertragslage von ihm und der Leistungen in der Hinrunde insgesamt absolut folgerichtig und komplett korrekt.
Folgerichtig, aber vielleicht ein bisschen zu spät dann?
Es gab sicherlich während der Saison schon Zeitpunkte, wo man es hätte machen können, vor Länderspielpausen zum Beispiel. Der Zeitpunkt jetzt sieht wahrscheinlich auf den ersten Blick und eben da wieder der Punkt, dass man Spiele von Bayer Leverkusen nicht komplett sieht oder vielleicht die Entwicklung auch nicht komplett sieht. Sehr komisch und vielleicht zu spät, aber meines Erachtens nach genau der richtige Zeitpunkt.
Du bist dicht dran, hast den Verein immer über 90 Minuten gesehen, ja auch im Stadion. Was sind die Punkte, die man Herrlich vorwerfen kann und vorwerfen muss?
Ich denke, dass es viele Facetten sind, die nicht mehr gepasst haben. Also erstmal, glaube ich, spieltaktisch hat er die Mannschaft nicht mehr so weiterentwickelt, dass man wirklich Leistungssteigerung gesehen hat. Also es gab die letzten Wochen eigentlich, das hat Rudi Völler ja auch gesagt, eine Stagnation der spieltaktischen Ebene. Klar, er hat immer mal wieder an Stellschrauben gedreht und er hat auch immer mal wieder Systemänderungen vorgenommen, auch während des Spiels und dann mehr aufs Konterspiel gesetzt und so weiter und so fort. Aber so eine richtige Handschrift war nicht zu erkennen. Dann, glaube ich, ist es eine zwischenmenschliche Komponente zwischen ihm und der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob er zu weich war, ob er vielleicht zu hart war, aber das glaube ich eher nicht. Das ist auch nicht das, was ich so aus dem Umfeld gehört habe. Also er war wirklich sehr freundlich zu den Spielern, hat aber auch die Qualitäten nicht hervorgebracht bei den Spielern. Also ich glaube, 2 Spieler, die von ihm profitiert haben, waren einmal Kai Havertz, der dann im Zentrum spielen durfte. Das hat ihn stärker gemacht. Also ich bin auch ein großer Verfechter davon, zu sagen, lass die Spieler da spielen, wo sie stark spielen, dann spielen sie auch gut und dann entwickeln sie sich auch weiter. Das hat Kai Havertz gemacht und vielleicht noch Alexander Dragovic, der unter ihm wieder aufgeblüht ist in Leverkusen. Aber ansonsten haben sich wenige Spieler bis keine Spieler eigentlich wirklich weiterentwickelt unter ihm. Und ich glaube, das kann man von einem Trainer, der selber, denke ich, auch von sich behaupten kann, dass er mit jungen Spielern gut umgehen kann und die auch formen kann, das kann man schon erwarten. Das ist nicht passiert. Und dann das Dritte, glaube ich, ist ja diese gewisse Emotionslosigkeit über die Situation. Also wenn er sich in Pressekonferenzen setzt und gebetsmühlenartig, und das ist bei ihm ja auch ein sehr ironischer Ausdruck, sagt, dass es dann nächstes Spiel besser werden kann und muss und soll und wir arbeiten dran. Ich glaube, das lutscht sich dann irgendwann aus. Und dann, wenn eine Mannschaft das dann liest und sieht, gerade wie er sich in der Öffentlichkeit gibt, es wird kein richtiger Druck aufgebaut, dann verlierst du die Mannschaft auch. Ich glaube nicht, dass er sie insgesamt verloren hat am Ende der ganzen Zeit. Also glaube aber, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Wechsel so einzuleiten, dass man die Ziele noch erreichen kann.
Nun ist es aber ja zumindest ergebnistechnisch wieder in die richtige Richtung gegangen. 2 Siege gab es zuletzt, erst 2:1 auf Schalke, jetzt am Wochenende 3:1 gegen Hertha. Das war nichts, was man dem Trainer letztlich dann ja positiv anrechnen konnte, dass man ja immerhin sagen konnte, okay, man hat zumindest so halbwegs wieder den Anschluss an die europäischen Plätze hergestellt.
Ja, aber man muss sich auch die Art und Weise dieser Siege angucken. Und auf Schalke war das wahrscheinlich das schlechteste Saisonspiel bislang von Bayer Leverkusen. Da hatte man das Glück, dass Schalke 04 es nicht hinbekommen hat, die Chancen zu nutzen. Gestern hatte Hertha BSC auch genug Chancen, da noch ranzukommen. Ja, ich denke einfach, dass das schon viel früher feststand, dass das so kommen soll und dass man sich im Verein schon sehr früh entschieden hat, das Ganze zu beenden. Marco Wiefel hatte bei Vontora, bei Sky Sport News, hat die heute gesagt, dass Jonas Bolt Heiko Herrlich eigentlich schon vor der, oder ein Bildreporter bei Vontora hat gesagt, dass Jonas Bolt, der ja jetzt nicht mehr Sportdirektor ist, Heiko Herrlich schon vor der Saison entlassen wollte und Peter Bosch verpflichten wollte. Und das ist dann nicht passiert. Also auch diese internen Machtkämpfe, über die du sicherlich gleich auch noch sprechen möchtest, spielen da auch, glaube ich, eine große Rolle. Und dann denke ich, dass man sich schon relativ früh mit Peter Bosch wieder in Verbindung gesetzt hat. Manche munkeln, dass es schon zu Beginn des Monats eigentlich soweit war, so Monat Dezember, dass man sich da so zusammengesetzt hat, dass man an Weihnachten die Reißleine zieht. Denn Heiko Herrlichs Vertrag läuft ja aus. Also im Sommer läuft er aus. Es gibt eine Klausel, dass wenn sie sich für die Champions League qualifizieren, dass er sich dann verlängert hätte. Aber ansonsten hätte man, denke ich, eine Lame Duck auf der Bank gehabt. Und ich glaube, um auch das zu verhindern, hat man sich schon relativ früh entschieden, dann Peter Bosch, der im Sommer gekommen wäre, schon jetzt zu holen, weil er ja selber gerne jetzt arbeiten wollte. Und dann kann man, glaube ich, keine Rücksicht mehr darauf nehmen, wie jetzt die letzten Spiele punktetechnisch gelaufen sind. Und das tut einem dann sicherlich leid und sieht in der Öffentlichkeit ziemlich blöd aus. Aber ich würde es fast schon eher sehr konsequent nennen.
Also Stagnation, hattest du gesagt, als Grund auch für die Entlassung. Das hat auch Rudi Völler gesagt. Aber wenn man jetzt mal auf die Trainergeschichten der letzten Jahre bei Bayer Leverkusen guckt, dann kann man ja eigentlich auch festhalten, jetzt mal grob über den Kamm geschoren, dass seit Jupp Heynckes eigentlich auch kein Trainer da so richtig Konsequenz und Konstanz in die Mannschaft reingekriegt hat. Also dass im Grunde die Stagnation schon relativ länger vorherrscht.
Das ist absolut richtig. Und ich glaube, es steht und fällt auch mit dieser Personalie Rudi Völler. Nicht, dass er sich einmischt, groß, glaube ich, in die taktischen Grundzüge der Trainer, aber dass das Gesamtkonstrukt Bayer 04 Leverkusen, an dem Geschäftsführer Fernando Caro ja jetzt arbeitet, dass sich das ein bisschen verändert und das Bild nach außen verändert, dafür auch sorgt, dass Spieler vielleicht ein neues Gefühl dafür bekommen, wofür Bayer 04 Leverkusen stehen soll. Und ich glaube, dass viele Trainer einfach daran auch gescheitert sind, dass ja auch von oben gelebtes Komfortdenken bei manchen Spielern vielleicht auch zu einer gewissen Müdigkeit geführt haben irgendwann. Klar, dann haben manche Trainer wie Robin Dutt oder wie Bruno Labbadia oder wie Roger Schmidt die Mannschaft aus verschiedensten Gründen halt auch verloren. Aber ich glaube, wenn die Führungsetage denen vorlebt, irgendwann könnt ihr selber entscheiden, wer Trainer ist. Ja, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, da für viele Spieler sich da so zu fokussieren, dass es eben nicht passiert. Und ich glaube, es steht und fällt halt damit auch, dass man da jetzt den Ideologiewechsel einleitet und auch die Personalie Rudi Völler angreift. Und ich bin mir sicher, dass er der Nächste ist, der ausgetauscht wird.
Da spekuliert die Süddeutsche Zeitung ja auch schon seit vorgestern drüber, hat in einem Artikel ja auch geschrieben, dass er sich möglicherweise auch bald schon selbst zurückziehen könnte. Jetzt wirft dieser Artikel der Süddeutschen ja auch die Frage auf, inwieweit ist Völler denn überhaupt die treibende Kraft hinter diesen ganzen Ideen, die man bei Bayer Leverkusen dann auch versucht hat. Ein Insider wird in dem Artikel zitiert mit: Rudi Völler hat nicht gelenkt, sondern lenken lassen. Er hat die Entscheidung mitgetragen, doch er war nicht der Impulsgeber. Ist Völler nur der gute Laune-Onkel nach außen, der abnickt?
Ich glaube, dass sich seit Fernando Caros Antritt in Leverkusen einiges verändert hat. Das begann mit der Trennung von Jonas Bolt. Meine Quellen hin zum Verein vermuten, dass Fernando Caro eine komplette Umstrukturierung vornehmen will und hat das ja auch dann getan. Das begann mit Bolt, das ging weiter mit der Entmachtung zum 1. März hin von Jochen Rotthaus, dem Direktor für Marketing, Vertrieb und Kommunikation, und der Neuaufstellung dieser Ebene. Und ich glaube, dass die nächste Personalie Rudi Völler ist, denn die Schmallippigkeit von Rudi Völler, auch dieses ja schon fast legendäre Interview vor dem Spiel gegen Schalke 04 mit Markus Lindemann von Sky, zeigte ja auch, wie wenig Macht er dann im Ganzen hat. Und ich glaube auch, dass diese Bosch-Verpflichtung und die Art und Weise, wie das gelaufen ist, sehr gut da reinpasst. Ich glaube, dass Fernando Caro, der ja bei der Bertelsmann SE auch eine treibende Kraft war, es ist einerseits eine Gefahr, die Art und Weise des Umbruchs jetzt in Leverkusen, aber ich glaube, es ist eine sehr geschickte Art und Weise, die Personalien auszutauschen, geschickt auf seine Weise, die Personalien auszutauschen, die in den letzten Jahren für diese Stagnation gesorgt haben.
Ist es von daher auch gut, dass mit Caro einer gekommen ist, da jetzt zu Bayer Leverkusen in die Position des Geschäftsführers, der diesen, in Anführungsstrichen, Stallgeruch, von dem man ja immer wieder hört, aus dem Fußballbereich eben nicht hat. Der kommt, du hast es gesagt, von Bertelsmann, also eine ganz andere Geschichte. Fußball dann vor allen Dingen nicht hauptamtlich betrieben hat, sondern wahrscheinlich eher als Hobby, aber eben nicht so drin in diesem Metier, nicht so verfangen in irgendwelchen Strukturen und auch ja, wahrscheinlich auch Seilschaften.
Ich glaube, das Einzige, was er mal hatte bei Bertelsmann, war, dass er sich um Sportrechte auch gekümmert hat. Das war, glaube ich, so seine Beziehung zum Sport. Aber ja, das habe ich ja auch schon lange gefordert, dass Leute da auch mal geholt werden müssen, die eben nicht in diesem Konsortium waren, nicht Bayer AG nah waren. Und ich persönlich, so ist meine ganz persönliche Meinung, ich lese viel bei Twitter, auch viel Sorge vieler Bayer-Fans, die das vielleicht ein bisschen zu hart sehen. Aber ich bin der Meinung, dass der Cut genauso hart kommen muss, wie er jetzt kommt. Und dann müssen halt auch mal Leute rangeholt werden, die eben nicht unbedingt mit dem Fußball zu tun haben, sondern auch mal eine andere Sicht auf die Dinge bringen. Weil nur das kann wirklich frischen Wind reinbringen in ein System, was über die letzten 15, 20 Jahre doch arg verkrustet ist.
Genug frischer Wind ist ja jetzt drin mit jungen Leuten. Simon Rolfes, Sportdirektor, Stefan Kießling als neuer Mann. Wie wichtig sind diese Namen und vor allem auch diese Personen? Was bringen sie aus deiner Sicht jetzt ein? Sie stehen dann quasi für diesen Generationswechsel.
Ja, aber dann haben wir ja wieder diese sehr bayernahe Geschichte, ne? Also ich glaube, da muss man die Entwicklung abwarten, gerade bei Simon Rolfes. Ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, was zu reißen in seiner neuen Lage, in seiner neuen Position. Wird natürlich auch interessant sein zu sehen, wenn Rudi Völler wirklich den Verein verlassen sollte, welche Position Simon Rolfes dann übernimmt. Wird er dann Geschäftsführer, Sport? Wird man diese Position Sportdirektor und Geschäftsführer emulgieren, dass er quasi sowas wie Christian Heidel ist, quasi Vorstand Sport und dann aber alles übernimmt? Ich glaube, diese mannschaftsnahe Geschichte mit Simon Rolfes als Sportdirektor gefällt mir gut. Dann würde ich mir auf dem Geschäftsführerposten aber nochmal jemand anderen wünschen, der vielleicht auch nicht aus dem Fußball kommt und aus einer anderen Sportart vielleicht. Testen könnte man es. Kießling, ja, Stefan Kießling ist Praktikant, so erstmal, auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, um zu testen, wo kann er funktionieren. Er arbeitet jetzt sehr viel im Marketing auch mit, in der Gestaltung der Kampagne rund um 40 Jahre Bundesliga, die ja nächstes Jahr im Mai quasi einen Höhepunkt finden wird, beim Heimspiel am 33. Spieltag gegen Schalke 04. Und da wird er jetzt ein bisschen mitarbeiten. Und ich glaube, das wird in vielen Ebenen passieren. Bei Kießling würde ich jetzt noch keine Garantie abgeben, dass er wirklich auf Dauer im Verein jetzt eine Rolle übernimmt. Bei Rolfes glaube ich schon, dass er Teil dieser neuen Generation werden kann, ja.
Und Teil dieser neuen Generation, Teil der neuen Bayer Leverkusen Mannschaft, dann ja auch der neue Trainer Peter Bosch, der jetzt eben übernimmt mit der Mannschaft, dann Anfang des Jahres ins Trainingslager geht, sie fit machen soll für die Rückrunde.
Ja, das ist noch nicht bekannt. Trainingslager ist noch nicht bekannt. Okay. Also eigentlich war es geplant, keins zu machen. Jetzt denke ich mal, dass man ein kurzes machen wird, aber es ist noch nicht bekannt, dass es wirklich eins gibt.
Auf jeden Fall wird man sich in Klausur begeben und irgendwie zusammenarbeiten, sich erstmal kennenlernen, erstmal beschnuppern. Was kommt auf Peter Bosch jetzt zu? Was ist das für eine Mannschaft, die er übernimmt?
Eine hochtalentierte Mannschaft, die Qualität besitzt, guten Fußball zu spielen, die Qualität besitzt, auch erfolgreichen Fußball zu spielen und eigentlich eine Mannschaft, die, glaube ich, auch die Qualitäten besitzt, die er gerne haben will. Denn wir haben viele schnelle Spieler, wir haben auch viele intelligente Spieler, die wissen, wie man den Ball nach vorne treibt und auch Tore schießt. Das ist halt wieder so eine Sache, die er dann rauskitzeln muss, die Qualität. Wo er darauf achten muss, ist, dass er aus den Fehlern, die er bei Borussia Dortmund, und das ist, glaube ich, das, was viele, viele Bayer-Fans und teilweise auch Pseudo-Experten rund um Bayer Leverkusen im Internet herumtreibt, ist, dass er genau wieder vor dieselbe Wand rennt wie bei Borussia Dortmund, nämlich, dass es dann defensiv überhaupt nicht klappt und dass wir dann Hurra-Fußball spielen, so à la Roger Schmidt in gewisser Weise und viel pressen und viel tun. Aber ich glaube und ich hoffe für ihn, weil ich schätze ihn als Trainer wirklich hoch ein und glaube, dass er junge Spieler sehr gut entwickeln kann, dass er ein sehr schönes, gutes Fußballverständnis hat. Hat er bei Ajax Amsterdam, also das möchte ich eher als Gradmesser sehen, was er bei Ajax Amsterdam geleistet hat, als das, was er bei Borussia Dortmund passierte, denn das sind noch ganz andere Faktoren gewesen, weswegen er da gescheitert ist. Dass man ihm die Chance gibt und dass er, glaube ich, die Spieler so weiterentwickeln kann, dass man sogar am Ende der Saison die Ziele erreichen kann, die man erreichen will. Es braucht ein bisschen Zeit und ich glaube, deswegen ist der Zeitpunkt jetzt auch richtig, das zu tun. Er kann im Winter, das ist schon richtig gesagt, mit der Mannschaft arbeiten, nicht während der Saison im Spielbetrieb, weil das ist dann, finde ich, sehr, sehr schwierig. Und da hoffe ich drauf, dass das jetzt ab dem 4. Januar mit ihm, wenn es dann wieder weitergeht mit dem Training in Leverkusen, die ersten Schritte dann geben kann. Und er kriegt direkt den ersten Stein gegen Borussia Mönchengladbach. Aber wenn wir uns zurückerinnern, sein erstes Spiel bei Borussia Dortmund war, glaube ich, sogar gegen Borussia Mönchengladbach. Und das hat er 6:1 gewonnen. Also, wer weiß, ob sich die Geschichte wiederholt.
Die Messlatte legst du jetzt gleich erstmal wieder ziemlich hoch. Aber
Nein. Ich bin ein Freund von Omen.
Ah, okay. Dann hoffen wir mal aus Bayer Leverkusen Sicht und aus deiner Sicht, dass dieses Omen dann auch ein gutes sein wird. Was ja auf jeden Fall für Peter Bosz spricht, ist, dass er solches Hickhack wie um Dembélé oder Aubameyang, das er zu seiner Dortmunder Zeit hatte und was auch einer der Gründe war, warum es da am Ende relativ schnell auseinanderging, dann wahrscheinlich nicht haben will. Denn streikende Spieler, glaube ich, solche Spieler hat Bayer Leverkusen nicht. Oder steht da auch Ähnliches zu befürchten?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, ihm wird sehr viel Wohlwollen entgegenfliegen erstmal, weil ich glaube, die Mannschaft, ich glaube, die brauchte auch diesen neuen Impuls jetzt und wer weiß, was Richtung Sommer passiert, ob es dann Transfers geben wird. Julian Brandt, Kai Havertz, Leon Bailey sind schon einige Spieler, die, glaube ich, das Interesse anderer Vereine sich über die Zeit geweckt hat oder dann auch wieder wecken wird, je nachdem, wie die Leistung sich so entwickelt. Europa League spielen wir ja auch noch, also da können sie sich auch weiterempfehlen. Das könnte dann wieder zu Problemen führen, aber wer weiß, vielleicht sagen die sich ja dann auch, hey, hier entwickelt sich was und dann bleiben wir doch noch ein Jahr und dann kann Peter Bosz mit dann weiteren Zugängen im Sommer, weil im Winter wird, glaube ich, nichts passieren auf dem Transfermarkt, zumindest nicht auf der Zugangsseite, dann auch eine komplette Vorbereitung für eine ganze Saison angehen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, soll erstmal anfangen und dann schauen wir das Ganze, wenn wir das Ganze mal uns anschauen, in der Werkskantine besprechen, im Bulli-Special sicherlich auch drüber sprechen. Und ich bin persönlich als Fan sehr gespannt und freue mich drauf. Gib mir selber wieder so ein bisschen, muss selber sagen, dass diese Zeit mit Heiko Herrlich, ich schätze ihn als Menschen und als Typen wirklich sehr. Persönlich tut es mir auch sehr leid für ihn, wie das jetzt passiert ist, aber ich glaube, rein aus fußballerischer Sicht und aus der Sicht, dass man auch als ehrgeiziger Fan gerne Erfolg haben will, war dieser Schritt unumgänglich. Und ich mache jetzt ein bisschen Pause mit Fußball, aber ich glaube, ich gehe jetzt mit sehr viel mehr Motivation an die Rückrunde ran, wie ich es getan hätte, wäre Heiko Herrlich Trainer geblieben.
Aber eine Werkskantine zwischen den Jahren gibt es trotzdem noch.
Ja, definitiv. Eliano Lucem, der auch die letzten Wochen beim Bulli-Special für Bayer Leverkusen da war, wird mit mir so ein bisschen das Ganze mal, nachdem wir uns jetzt ein paar Tage selber nehmen, das nochmal sacken zu lassen, mir vielleicht das ein oder andere noch an Informationen einsammeln und dann das Ganze auch ein bisschen analysieren, die Hinrunde analysieren von Bayern 04 und auch diesen Trainerwechsel noch mal ein bisschen eingehender besprechen hier auf meinsportpodcast.de.
Ihr könnt es hören bei uns als Podcast Werkskantine am Wasserturm, der Bayer Leverkusen Talk mit Kevin Scheuren und natürlich das Bulli-Special. Dann zur Rückrunde werdet ihr natürlich dann auch bestens wieder versorgt mit Kevin und seinen Gästen. Kevin, vielen Dank für den Besuch auf dem Sportplatz hier bei meinsportpodcast.de.
Ja, danke dir, Malte. Frohe Weihnachten.
Danke dir auch und euch natürlich zu Hause auch.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.